Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Running Riemen Lai. Ja, es ist Herbst, das merkt man jetzt im Alltag erstmal nicht unbedingt hier in Guangzhou, denn es ist nach wie vor sehr, sehr warm. Im Prinzip hat man hier gar keinen richtigen Herbst, so wie wir es in Deutschland kennen, sondern der Sommer zieht sich sehr, sehr lange, was ich als sehr angenehm empfinde. Ein sozusagen schon kleiner Unterschied ist allerdings, dass die Taifun-Saison eingesetzt hat. Das ist in Asien in vielen Teilen üblich, dass wir ab September da doch sehr, sehr tropische Stürme haben. Ich selbst bin damit in der Vergangenheit kaum in Verbindung gekommen, lediglich in Taiwan und in den Philippinen, aber noch nie wirklich in China, weil ich im Herbst noch nie in China war, glaube ich. Doch, war ich schon, aber ich habe einfach noch nicht so damit Verbindung aufgenommen. Wir hatten jetzt hier einen Taifun am Wochenende, der doch sehr, sehr verheerend war. Das war tatsächlich sogar der stärkste Herbsttaifun seit 1949. Der hat 64 Stunden lang den Status eines Super-Taifuns gehabt und hat wieder mal im Süden von China, wie so oft dieses Jahr, ordentlich Schäden verursacht. Wir in Guangzhou sind dann mit einem blauen Auge davongekommen. Also bei uns haben wirklich auch einige Leute gesagt, hey, passt auf, ja, wartet auf die Signale, bleibt drin. Gegebenenfalls Freitag sollte der kommen, bis Samstag gehen. Was soll ich sagen, es war ja recht harmlos in Guangzhou. Wir hatten nur wirklich Freitagabend mal für ein paar Stunden richtig intensives Wetter. Aber es ist eben so, dass Guangzhou ein bisschen weiter im Inneren drin liegt, im Landesinneren. Und richtig abbekommen haben es dann eben zum Beispiel Hongkong weiter südlich und auch vor allem Hainan, Chinas große Insel. Was ich da gesehen habe an Bildern, ja, das sah schon verheerend aus, was da passiert ist. Also da merkt man dann schon wieder, was die Natur doch für eine Gewalt ist. Und hier war es so, dass ich mich eigentlich darauf eingestellt hatte, Samstag, leider, Erik, wirst du nicht viel machen können, weil ihr wisst ja vielleicht ein bisschen, Samstag ist so der Tag, wo ich immer rausgehe. Also ich gehe jeden Tag raus, mehrmals, so ungefähr 3 bis 4 Mal. Aber Samstag ist der Tag, wo ich ein bisschen länger rausgehe, wandern, irgendwas erkunden, sei es in Guangzhou oder außerhalb. Und naja, eigentlich war das schon für mich abgehakt. Und ja, dann war das Ding aber schon gelaufen Samstag. Ich dachte die ganze Zeit so, kommt da noch etwas? Nur, kam nicht mehr. Und so habe ich dann meinen Nachmittag noch sehr, sehr nett verbracht in einem Park, in dem ich noch nicht war, mit so einem, ja, netten See und kleinen Berg. Und es war ideal, so ein bisschen, um ein bisschen was zu verbrennen an Kalorien sozusagen, ein bisschen dort auch abzuspannen. Und habe dann noch ein Denkmal besichtigt, das Sun Yat-sen-Denkmal. Und das hat mich inspiriert für die heutige Folge. Denn ich dachte so, Sun Yat-sen ist eigentlich eine unfassbar wichtige Persönlichkeit in der chinesischen Geschichte, die bis heute große Auswirkungen hat auf China, auch auf Denkweisen. Und deshalb, ja, ich weiß gar nicht, wer Sun Yat-sen kennt oder überhaupt den Namen, aber sag mal so, wer in Asien unterwegs ist, gefühlt ist in jeder Stadt irgendeine Uni nach ihm benannt. Also in Guangzhou gibt es natürlich einen, aber auch in, keine Ahnung, in Taiwan ganz viele, in anderen Städten mindestens ein Gebäude, irgendeine Statue und so weiter. Und ich glaube, viele können ihn aber überhaupt nicht einordnen. Und da er eben aber auch zur Moderne, zur Gegenwart, das mache ich ja hier immer, das einzuordnen, sich einfach euch hier eine Geschichtsstunde zu geben, das könnt ihr auf Wikipedia machen, da eben so eine Bedeutung hat, dachte ich, rede ich mal ein bisschen drüber, was er auch momentan so für China noch an Bedeutung hat. Und ja, ganz kurz zur Einordnung, wer war Sun Yat-sen? Er hat von 1866 bis 1925 gelebt, wurde also 58 Jahre alt und war einfach ein, ja, wenn du so willst, ein Politiker, ein Revolutionär, der sein ganzes Leben damit zugebracht hat, eigentlich die Qing-Dynastie zu stürzen, die letzte Dynastie von China, und dann China zu vereinen und zu mehr Wohlstand und zu einem, ja, stärkeren Nationalgefühl, aber im positiven Sinne zu verhelfen. Was war der Hintergrund? China wurde in den sozusagen Jahren des 19. Jahrhunderts permanent gedemütigt. Das fing im Prinzip an mit dem Vertrag von Nanjing. Das ist aus dem Opiumkrieg hervorgegangen, wo die Briten China sozusagen dann komplett kontrolliert haben, ausgebeutet haben und China das erste Mal nicht nur seine Unterlegenheit auch ganz klar sozusagen konnotieren musste, sondern auch von einer westlichen Macht absolut gedemütigt wurde. Und das Zweite war dann, dass sie von dem Vertrag von Shimonoseki Ende des 19. Jahrhunderts die zweite große Watsche bekommen haben, ebenfalls wieder die Qing-Regierung, denn da mussten sie dann große Entschädigung an Japan zahlen, Taiwan verloren, Teile von Korea. Das war das Resultat des Sino-Japan-Krieges, des ersten. Und das war ein Kapitel von China, was bis heute noch in den Köpfen rumschwirrt und was sehr, sehr viel auch erklärt, warum China versucht, gewisse Dinge auf jeden Fall zu vermeiden. Natürlich muss man auch sagen, vieles, was da passiert ist, war auch aus ihrem eigenen Unvermögen raus, weil sie Dinge vergeigt haben. Aber letztendlich waren es dann Ereignisse, die auch, oder sagen wir mal Fehler, die der Westen, gut, Japan ist jetzt nicht West, aber wurde dann oft so ein bisschen wahrgenommen, gnadenlos ausgenutzt hat. Und man hatte damals auch wirklich dann Angst, und da war Sun Yat-sen einer von, dass China sozusagen wie eine Melone zerteilt wird, so ein bisschen wie Afrika. Und das hätte ja passieren können. Ja, das ist im Prinzip wirklich China, sich da komplett aufgeben muss, weil eben Großmächte kommen und sich ihre Teile nehmen. Ich meine, im Nachhinein sieht es so aus, China ist halt unglaublich stark und die haben sich immer irgendwie zusammengerafft, aber das hätte ja nicht so sein müssen, denn wir hatten ja auch dort verschiedene Spittungen durch die Mandschuren. Und muss mal ganz kurz so sagen, Sun Yat-sen hielt zu keiner Zeit was von dieser Qing-Dynastie und von den Mandschuren. Er war im Prinzip schon immer ein junger Radikaler, der sich auch mit so einer Niederlage nicht zufrieden geben konnte. Er hat seine Ausbildung eigentlich, und das ist natürlich super interessant, im Ausland begonnen, in Hawaii, wurde dort auch zum Beispiel zum Christentum erzogen, hatte großen Einfluss natürlich dann auch von westlichen Denkweisen auf seine politische Karriere. Er war später in Hongkong. Und hat sich dann eigentlich nochmal bestärkt gefühlt in diesem Glauben, wie schwach doch die Qing-Dynastie ist, als dann auch China Vietnam verloren hat. Und er hat eben versucht, sozusagen durch Nationalismus und auch ein Stück weit so ein fremdenfeindliches Gefühl, China zu vereinen. Ja, er war aber, und das ist ganz wichtig, nicht der Nationalsozialist, der Mao oder so war. Er war einer, der trotzdem von vornherein auf die Modernisierung gebaut hat. Und das ist ganz wichtig, wenn wir es jetzt im heutigen Kontext betrachten, dass er schon auch der Meinung war, dass man nur mit wachsender Entwicklung auch wirklich China voranbringen kann. Und das ist ja genau das Problem der Qing-Dynastie war. Die hat sich ja verschlossen. China war ja ein aufblühendes Land. Da hat man gesagt, hey, nee, wir machen hier noch unser Ding. Handel brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine starke Seeflotte. Wir sind China, wir machen das schon, und auch Industrie, Entwicklung, alles, da müssen wir nicht unbedingt mitziehen. Ja. Also er war eben der Überzeugung, dass auch Talente wichtig sind, dass menschliche Talente, Sitten und alles, was dazugehört, wenn man so möchte, dass das sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Er selbst hat Medizin studiert und hatte auch sich immer wieder politisch sehr engagiert und hatte dort auch ein unglaubliches Wissen aufgebaut. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Theorie, zu wenig Pragmatismus. Das ist einer der Vorwürfe, die man machen kann. Und er war im Prinzip, und das ist natürlich so ein bisschen sein Schicksal gewesen, er hat das ganze Leben eigentlich so verbracht, dass er versucht hat, Leute zu rekrutieren, Mittel aufzunehmen, finanzielle Mittel, um seine Mission in China durchzusetzen. Er hat aber damit wenig erreicht. Erstmal in jungen Jahren. Er hat viele Aufstände organisiert, auch hier in Guangzhou. Da die aber alle gescheitert sind, wurden die im Nachhinein also ein bisschen als terroristische Akte bewertet. Als Konsequenz wurde er dann auch aus China verbannt, lebte 16 Jahre im Exil außerhalb seines Heimatlandes unter anderem in London lange Zeit, hat dort Politik studiert und Jura und hat sich damals natürlich auch wieder davon stark beeinflussen lassen, auf der einen Seite im positiven Sinne, aber man hat ihm vorwerfen müssen, dass er sich zu stark auf Ergebnisse oft fokussiert hat und zu wenig auf Propaganda. Und das ist eben etwas, was in China wichtig ist. Ich muss die Leute anders mitnehmen. Ja, ich kann nicht nur zielorientiert daran arbeiten und sagen, okay, das ist das Resultat, was ich möchte, sondern ich muss eben genau überlegen, wen muss ich da mitnehmen. Und sicherlich eine Gruppe, die er zwar an sich geschätzt hat, aber vernachlässigt hat, das waren Intellektuelle, die damals schon an Bedeutung gewannen, die sich aber dieser revolutionären Bewegung von ihm nicht angeschlossen haben, die auch gar nicht so richtig wussten, was ist das für einer. Ja? Und erst als er das so ein bisschen mehr adressiert hat, ja, haben sich dann auch viele chinesische Intellektuelle ihm angeschlossen. Interessant ist, dass all diese Leute, obwohl sie ja so stark im Prinzip auf China geguckt haben oder sagen wir China voranbringen wollten, dass die trotzdem wussten, dass wahrscheinlich das japanische Modell aufgrund der Moderne für sie insgesamt ein besseres ist. Also sie haben sich beim Westen inspirieren lassen, bei Japan. Sie haben dann nicht mehr nur gesagt, wir wollen unser China, wir sind jetzt die tollen Chinesen, sondern wir müssen schon schauen, dass wir hier auch ein Land etablieren, was eben modern ist. Also, das war so das eine Problem, dass er selbst zwar, glaube ich, sehr, sehr intelligent war und auch gute Ansätze hatte, aber es nicht so geschafft hat, das Ganze zu vermarkten, wie man heute sagen würde. Das andere war, das kennen wir auch, dass er immer auf der Suche war, wie kann ich das eigentlich finanzieren? Und das ist ja nicht das Problem auch gewesen, dass diese Propaganda, die er gebraucht hätte, natürlich Geld kostet. Und da hat er einfach zu wenig und hat damit nicht wirklich geschafft, entsprechend auch Köpfe und Gruppen für sich zu mobilisieren. Und war, wie gesagt, dann eigentlich eher so ein bisschen auch in der Bredouille, dass er ja im Prinzip gar nicht mehr richtig nach China konnte. Er war dann auch aus Japan verbannt, wohin wollte, in vielen Teilen von Südostasien. Er konnte nirgendwo mehr in Asien. Ja, das war schon ein Problem, weil du natürlich auch vor Ort sein musst. Ist ja nicht wie heute, dass du da irgendwie über einen Zoom-Call oder so großartig anheuern kannst. Diese Präsenz hätte ihm gut getan hier. Das Ganze hat aber nicht funktioniert. Eine Entwicklung hat ihn dann aber wieder zurück ins Spiel gebracht und das war eben, dass die Qing-Dynastie einfach ein hoffnungsloser Haufen war. Also die hat wirklich wenig auf die Kette bekommen und hat ihre Glaubwürdigkeit komplett verspielt. Ja, sie hat im Prinzip Korruption gefördert, wenn man so will. Sie hat die Interessen von China ignoriert und das hat die Bevölkerung dann auch nicht mehr akzeptieren können. Das hast du nicht mehr unter Kontrolle gebracht. Und es gab dann Kämpfe, Revolutionen, Aufstände und gab dann eine provisorische Regierung in Nanjing. Und Sun hat das dann genutzt und wurde nicht mehr als Rebell wahrgenommen, konnte zurück nach China, hatte dann aber das Problem, dass er trotzdem noch im Prinzip die Qing-Dynastie vor sich hatte, die zwar per se nicht mehr regierungsfähig war, aber sie war eben immer noch die Regierung und er konnte jetzt eigentlich einfach hingehen, als hatte er keine wirkliche Position und die einfach sozusagen selbst absetzen. Und er hat damals eben dann die Hilfe des Kaisers gebraucht, Yuan, und hat ihm einen Deal angeboten, der im Nachhinein, kann man sagen, natürlich ein Stück weit geholfen hat, aber auch nur kurzfristig und sicherlich Sun Yat-sen persönlich nicht. Er hat nämlich gesagt, okay, ich kann dir helfen, an der Macht zu bleiben. Du musst allerdings auf jeden Fall die Qing-Dynastie dazu bewegen, dass sie endlich hier abdankt. Das hat der Kaiser Yuan auch gemacht. Danach musste aber im Prinzip Sun sein Versprechen einhalten. Er hätte damals sicherlich die Möglichkeit gehabt, sozusagen die Macht selbst zu behalten, das Oberhaupt von China zu werden. Er hat aber sein Versprechen eingelöst, was übrigens auch sehr für ihn spricht. Er hat gesagt, okay, du bekommst diese Macht eben zurück. Auf jeden Fall, sagen wir mal, Macht, in Anführungszeichen, dieses Amt hat dann sich selbst zurückgezogen, hat es aufgegeben. Die Qing-Dynastie war damit erledigt, aber du hattest halt diesen Kaiser, der nach wie vor im Prinzip unfähig war, der aber auch keine wirkliche Macht mehr besaß. Und das war so das Problem. Es hat dann nichts China zusammengehalten. Du hattest zwar diesen alten Apparat weg, was erstmal gut war, Und es war ja dann die letzte und 25. Dynastie von China, die zu Ende ging. Also im Prinzip ein unglaublich historischer Moment. Aber ja, Yuan als Nachfolger war halt in keinster Weise fähig, dann wirklich da irgendwie China weiterzuhelfen, wirtschaftlich schon mal gar nicht, ja. Und nach dem Rücktritt von seiner Präsidentschaft verschwand er im Prinzip komplett von der Bühne. Ja. Er war für viele der Einzige, der eigentlich China hätte zusammenhalten können, hat er nicht geschafft. Und das war dann so ein bisschen auch der Grundstein für eine gewisse Gesetzlosigkeit. Denn ich habe es ja letzte Mal, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten in der Terrorfolge. China war eigentlich dann in den, gerade auch Anfang des 20. Jahrhunderts, war das im Prinzip ein Banditenstaat, der von irgendwelchen Warlords regiert wurde. Und das hat sich dann ja immer wieder zugespitzt und war auch der Grund, warum China sich nach wie vor danach gesehnt hat, dass man das Ganze anders vereint. Und das hat er so im Prinzip nicht geschafft, muss man sagen. Er hat es aber geschafft, gewisse Reformen anzustoßen, China von diesem Alten zu befreien. Das war nicht unwichtig und hat im Prinzip sich selbst auch geopfert. Ja, er hätte selbst sicherlich an der Macht bleiben können, hätte dann aber möglicherweise es nicht geschafft, China von diesem alten Dynastievolk sozusagen zu befreien. Ja. Und wahrscheinlich ist es eben auch so, dass ohne dieses Opfer seine Legitimität verloren gegangen wäre und diese Nation hätte nicht so auf den Weg kommen können. Man hatte natürlich auch mehr Hoffnung, dass es sich von alleine regelt. Das ist aber nicht so. Man muss halt ganz oft sagen, du brauchst eben diese eine Person, die das anpackt und auch weiterführt. Und das konnte er dann eben nicht mehr machen. Das war so ein bisschen das Problem. Er war nach wie vor der Auffassung, dass China gerettet werden muss. Also das war so sein ganzes, sozusagen, der Lebensinhalt, dass eben die Chinesen als, ja, er hat es, glaube ich, als Rasse bezeichnet, dass diese Tugenden auch nur überleben konnten, weil sie eben ja ihre kulturelle Stärke auch ausgespielt haben, weil es eben immer wieder Leute gab, die sie zusammengehalten haben, nur eben nicht so wie die Qing-Dynastie das gemacht hat, ja. Und ja, er hat sich seinem ganzen Leben dort dem verschrieben und auch versucht, trotzdem mehr Freiheit und Gleichheit, nicht durch Repressalien, das ist auch wichtig, er hat es versucht, durch Freiheit und Gleichheit und durch Offenheit so anzustreben. Sein Traum ist allerdings letztendlich ein Stück weit gescheitert. Er war der ungekrönte König von China und das ist so das, was heute auch immer noch mit einfließt, wenn man über ihn nachdenkt, dass er sehr selbstlos war. Er hat sich zum Beispiel nie bereichert. Er war, wie ich gesagt habe, auf der Suche nach Geld. Und wenn er mal Geld hatte, dann hat er das selbst nicht für sich beansprucht. Also das ist sehr gut dokumentiert, dass er sehr integer war, dass er überhaupt nicht über Reichtümer besaß, sehr, sehr bescheiden gelebt hat, obwohl er ohne Zweifel natürlich Zugriff auf gewisse Geldsummen gehabt hätte. Ja, sein Lebensstil war sehr, sehr bescheiden. Und er galt auch als sehr ruhig, sehr ausgeglichen, sehr gelassen und war auch letztendlich ein Anhänger vom Konfuzianismus. Und das ist auch ein Grund, warum er heute oft damit auch in Verbindung gebracht wird. Ja, du hast ja hier keine Uni oder so, die nach Mao benannt ist und auch kein irgendwie, ich sag mal, Institut oder keine philosophische Verbindung großartig zu solchen Leuten, die doch eher aggressiver unterwegs waren. Und Sun Yat-sen galt halt immer so ein bisschen auch als der Philosoph, der er auch war. Und auch ganz wichtig, dass der Konfuzianismus, der ja in großer Tradition mit China steht, dass der eben auch wirklich absolut Anti-Korruption eingestellt ist. Und deshalb kann man schon sagen, er ist eigentlich so das idealklassische Bild, wie China sich eigentlich auch selbst versteht, in Bezug auf Harmonie, Lebensweise, Verhaltensweise, Tugenden und eben Integrität. Und deshalb, er war natürlich auch so ein Stück weit schon in der Mitte zwischen Kapitalismus und Sozialismus, per se aber, glaube ich, eher dem Kapitalismus zugewandt und hat damit auch die Grundlagen gelegt für die spätere Modernisierung von China, ja. Weil er eben dieses Gedankengut schon reingebracht hat. Und es war ganz, ganz wichtig. Natürlich hat Mao das dann danach wieder ein Stück weit sozusagen vernichtet oder zurückgeholt. Aber es war immer noch präsent. Und wer das später aufgegriffen hat, das war Deng Xiaoping. Mit dem beschäftige ich mich übrigens gerade. Da lese ich jetzt gerade ein Buch, so ein bisschen mit seiner Südchina-Reise, weil ich ja hier auch in Südchina bin, das interessant finde. Ich meine, man kennt so diese ja, grundlegenden Eckpfeiler, aber nicht wirklich, was da genau passiert ist. Das heißt, da werde ich auch nochmal wahrscheinlich hier ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber ja, ganz wichtig ist im Prinzip an dieser Stelle, Sun Yat-sen hat es nicht geschafft, China komplett zu vereinigen. Das hat tatsächlich Mao gemacht. Und deshalb gibt es eigentlich auch die drei großen Figuren in der modernen Geschichte von China. Es ist Sun Yat-sen, ja, der sozusagen ja, die moderne Vision von China etabliert hat. Mao, der dann China vereint hat. So sieht man es zumindest. Man kann natürlich sagen, Sun Yat-sen hat das auch ein Stück weit gemacht, aber er hat es eben nicht so gemacht, wie China sich das am Ende vorgestellt hat. Das schreibt man Mao zu, ja, der sonst natürlich viel falsch gemacht hat, muss man sagen, wirtschaftlich. Und dann gab es natürlich noch Deng Xiaoping, der dann sozusagen China aus der Armut geführt hat. Das sind die drei Großen, ja. Und Sun Yat-sen ist sicherlich so der Unbekannteste, nicht nur, weil es am weitesten weg ist von unserer Gegenwart, sondern auch, weil es, glaube ich, ein bisschen schwieriger greifbar ist. Aber in Bezug auf Philosophie und in Bezug auf seine Weichen, die er gestellt hat, ist er sicherlich nicht weniger relevant als die anderen beiden und hat einen ganz großen Verdienst. An Maßnahmen, die später eingeführt wurden und im Prinzip bis heute ganz großen indirekten Einfluss auf die Modernisierung und Denkweise von China. Ja, das mal so kleine Einordnung. Natürlich heute ein bisschen mehr Historisches mit drin, habe ich, glaube ich, so noch nie gemacht. Aber ich denke, es ist nicht uninteressant für euch. Zum einen könnt ihr mit dem Namen jetzt mal was anfangen. Und zum anderen habt ihr auch jetzt wieder ein bisschen mehr Bezug. China, Gegenwart, was hat es eigentlich auf sich? Warum ist es auch so wichtig? Gerade mit der Demütigung durch die Briten, durch die Japaner. Das hat bis heute Einfluss. In China weiß man darüber Bescheid und möchte das auf jeden Fall vermeiden. Man hat deshalb auch ein stärkeres Nationalgefühl wieder etabliert. Man hat auch gemerkt, wir müssen unseren eigenen chinesischen Weg gehen. Wir müssen eine starke Nation sein. Ansonsten werden wir früher oder später irgendwie zerteilt. Entweder machen wir es selbst. Das war ja in China immer wieder die Gefahr, dass sie sich selbst sozusagen zerfleischen. Das haben sie, muss man sagen, jetzt aber erstmal bewältigt. Und die andere Gefahr ist natürlich immer extern. Das sieht China natürlich kritischer. Im Ausland sagen wir immer, hey, wir wollen auch China nicht angreifen. Es gibt aber verschiedene Formen des Angriffs. Ja, das heißt nicht immer nur militärisch wie bei den Kriegen, sondern es kann eben auch sein, dass man China wirtschaftlich oder auch intellektuell attackiert, was immer wieder passiert ist. Und deshalb will China eben auch sozusagen die Fehler aus der Vergangenheit tunlichst vermeiden. Und deshalb ist Sun Yat-sen eine ganz, ganz wichtige Figur. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Jian.